Ja, hallihallo, hier ist der Nerd Alert. Hören wir uns? Hier ist der Nerd Alert.
Moin.
Hallo, Nerd Nummer 2. Ja, der Nerd Alert sendet jetzt nach einem Monat mal wieder. Wir haben einen Monat ausgelassen. Na, letzten Monat war nur Wiederholung unseres Videoüberwachungsbeitrages vom November. Und haben wir heute schöne neues Thema, Barcamp Hamburg. Dieses Wochenende war eine Veranstaltung, wo wir heute Studiogäste haben. Ich sag mal nicht Nerd Nummer 5 und 6 oder 6 oder 7, sondern hallo, einmal Sven, hallo, stellt euch doch nochmal vor, Sven.
Ja, ich bin Sven Augustin, bin Blogger, wie man so schön sagt, Musiker und ansonsten lasse ich mich überraschen von den Nerds.
Ja, und Stefan?
Ich bin auch kein Nerd. Hallo, ich bin Stefan Brümmer von vektorfabrik.de. Ich bin Webdesigner und mache seit 1999 Webstandards und jetzt anscheinend Web 2.0.
Gut, dann sind wir doch mal gespannt auf das Thema. Wir lassen die Musik noch mal kurz ausklingen. Dann kommen wir darauf, was das Barcamp ist und was die Erwartungen an das Barcamp sind.
So, das war von den Gebrüder Hämmerling aus Berlin, Stalking Mini Rover. Wir haben nachher noch ein bisschen mehr von den Hämmerlings und vielleicht kann ich noch 2-3 Sätze dazu sagen. Und vielleicht können wir auch nachher noch zu Captain Stubbing and the Love Boats mal sehen. Ja, Serge, übergeben mal.
Ja, wie gesagt, na, FSK Nerd Alert auf 93.0 Antenne und 101.4 im Kabel. Und wir berichten von einer Session dieses Wochenende hier in Hamburg, von einem Barcamp. Na, wer das noch nicht kennt, stellen wir mal kurz vor, was das ist.
Zwischengrätsche. Ja, letztes Wochenende, ne? Nicht, dass die Leute jetzt alle dahin fahren.
Ich rede von der Vergangenheit. Ein vergangenes Wochenende in Hamburg gab es ein Barcamp, na, das ist eine sogenannte Unkonferenz, eine sogenannte Mitmachkonferenz. Einige haben auch das komischerweise als Open-Source-Konferenz genannt, das ist natürlich ein ganz schwammiger Begriff und gar nicht richtig zutreffend, aber verdeutlicht vielleicht so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Letztendlich sieht es so aus, dass das jetzt schon das fünfte deutsche Barcamp war. Ursprünglich kommt die Idee aus den USA. Das gab es schon in Berlin, Köln, Nürnberg und Frankfurt bisher. Und sieht letztendlich so aus, dass jemand ein Wiki im Web aufmacht und sagt so, ich möchte hier ein Barcamp veranstalten, wer möchte kommen. Dann spricht sich das so ein bisschen rum und jeder, der Interesse dran hat, dort mitzumachen, trägt sich als Teilnehmer in das Wiki ein. Und das ist eigentlich auch schon der Zustand, wie er monatelang vorm Barcamp vorherrscht. Da tut sich dann meistens nicht viel, außer dass die Liste der Teilnehmer immer länger und länger wird. Und dann ganz plötzlich wird es hektisch. Na, irgendwie so 2 Wochen vorher geht es dann darum, so wie genau findet das statt? Na, wer stellt sein Büro zur Verfügung oder an welchem Platz veranstaltet man das? In den USA war das ursprünglich eigentlich so eher mit Zelten und tatsächlich miteinander campen, was ich eigentlich auch ganz attraktiv finde. Das hat sich bisher in Deutschland nicht durchgesetzt. Ja, und letztendlich weiß man gar nicht, was einen so erwartet. Na, auf so einem Barcamp in Deutschland war das auch bisher so, dass sich hauptsächlich so Leute aus dem Web, die sich aus dem Web kennen und auch das Web als Thema gut finden, dort treffen. Und was dann daraus alles an Themen entsteht, das handeln wir gleich mal ab. Na, ich frage dann erst nochmal Stefan und Sven, unsere beiden Studiogäste, was ihre Erfahrung an den Barcamp Hamburg war und war das erste Mal für euch?
Also bei mir war es das erste Mal und die Erfahrung war eigentlich, ich habe das bei mir im Blog auch selber geschrieben, eigentlich das wirklich Interessante war das, was vor der Tür passierte. Also die Gespräche mit den Leuten irgendwie, die da waren, oder dass man einfach mal gesehen hat, welche Gesichter stecken hinter denen. Bei mir ist es meistens die Blogs, die ich lese, irgendwie welche Gesichter sind das, irgendwie was für Menschen sind das. Das war eigentlich so für mich die wirklich interessante Erfahrung. Und dann diese spontane Session, die Serge und ich am Sonntag gemacht haben, wo wir einfach auf Zuruf gesagt haben, wir machen das mal. Das war natürlich auch eine witzige Erfahrung.
Ja. Stefan? Ja, es war auch mein erstes Barcamp und ich fand es echt großartig. Also abgesehen jetzt mal vom großartigen Wetter und den netten Leuten, war es inhaltlich einfach sehr gut. Und ich finde die ganze Vorstellung, dass man einfach sich aus freien Stücken trifft und jeder oder die meisten Leute halt versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen. Das heißt, sich überlegen, was kann ich beitragen, worüber weiß ich was. Dazu mache ich jetzt eine Session. Das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Ist auch eine Möglichkeit, Sessions nachzufragen. Ich weiß nicht, ob das klar geworden ist. Es fängt also so an, dass man morgens halt einfach einen Plan macht mit den Räumen und den Zeitslots, die man sich überlegt hat. Und dann stehen alle irgendwie rum und gucken sich verlegen an, bis dann der erste Mumm genug hat, aufzustehen und zu sagen, ja, ich könnte eine Session anbieten zu, was weiß ich, irgendeinem Thema. Wer hat da Lust zu? Und wenn genügend Leute das machen wollen, dann wird sie halt eingetragen. Und so füllt sich dann allmählich der Veranstaltungsplan. Und dann kann man halt dahin gehen, wo man Lust zu hat. Und ich fand es eine großartige Sache, wie gesagt.
Ja, letztendlich ist es so, dass man mehrere Räume meistens hat und die Räume in so einer Art Matrix belegt werden mit Zetteln, wo jemand was drauf schmiert, so ich würde gern das und das machen. Und ich denke mal, von den Interessensgebieten ist das auch so, dass die meisten Leute nicht unvorbereitet auftauchen, sondern die haben häufig dann auch so Folien vorliegen auf dem Rechner, die sie mit dem Beamer an die Wand werfen. Und also ich glaube, es gibt so zwei unterschiedliche Arten von Session. Eine dritte Art von Session wurde noch vorgeschlagen, nämlich einmal jemand, der vorne steht und wirklich einen Vortrag hält und vielleicht dann höchstens von ein paar Fragen unterbrochen wird oder die kommen im Anschluss. Oder es wird einfach eher so eine Art Diskussionsrunde als mit Moderation. In der Abschlussrunde wurde ja noch ein dritter Vorschlag gemacht, nämlich, was war das noch? Das, na,
ich wahrscheinlich zugehört, ich weiß nicht.
fällt uns noch wieder ein. Na, war gar nicht schlecht, das war auch so ein Tick einer Weiterentwicklung. Man sieht irgendwie, das Ganze ist doch eine recht dynamische Sache.
Vielleicht muss man eins noch dazu, für die Leute, die sowas nicht kennen, die nicht da waren. Da waren ungefähr 150
bis
Leute,
ja,
150
zwei.
Bis 200 Leute ungefähr.
Genau.
In auf doch relativ kleinen Raum zusammen. Und dieses Unkonferenzding war ja einfach, dass man sagt, irgendwie, es steht vorher nicht wirklich fest, was es ist, was an Sessions da gegeben wird. Und dass man sich einfach mal vorstellt, unter diesen 150 oder 200 Leute meldet sich dann einer und dann so entstehen dann die einzelnen Themen, die da an die Wand geworfen werden. Und
hier, jetzt war mein zweites Barcamp und aus Berlin kannte ich das schon so. Das war dann eher so mit kleinen Zettelchen, die an so eine Pinnwand geklebt wurden. Da ging das Ganze noch ein bisschen dynamischer ab, weil alle wirklich um diese Pinnwand herumstanden und wild rufend, so ich mach was zu und der andere, ja, ist auch mein Thema, lass uns was zusammen machen. Das wäre hier jetzt eher so nach und nach, so dass einzelne Leute gesagt haben, ja, ich möchte gerne. Das ist auch wird immer wieder neu entschieden, wie das dann tatsächlich abläuft. Sehr schön fand ich auch, wenn dann einzelne Leute gesagt haben, so ja, ich habe nichts anzubieten, aber meine grundsätzlichen Themen sind das und das. Und andere Leute gesagt haben, so kann nicht mal jemand was erzählen zu dem und dem Thema.
Ja, genau.
So, und ich denke mal, damit haben wir das irgendwie so insgesamt umrissen, wo es da lang ging. Und obwohl eine Unkonferenz thematisch eigentlich ziemlich ungebunden ist, geht das in Deutschland immer um das Web bisher. Mhm. Es gibt ja auch die Webmontage, wo das im Grunde für einen Abend so in die Richtung geht. Ja, und ich war mir mal wieder völlig unklar, was ich anbieten kann. Ich habe mir vorher schnell nochmal überlegt, was mache ich denn irgendwie? Rechner, Internet, Systemadministration, vielleicht auch Radio und nachdem da jede Menge Leute schon Sachen rangeklebt haben, wir können auch gleich nochmal eine kleine Liste vorlesen, worum es denn tatsächlich ging. Also eigentlich ging es am ersten Tag schon los mit virtuellen Unternehmen, wie sind die aufgebaut oder was bedeutet Web 2.0 in Unternehmen oder die Diskussion Desktop versus Web. Das waren so typische Themenschwerpunkte und ein ganz großer Themenschwerpunkt war offensichtlich, weil ganz viele Leute da waren, die gerade eine neue Firma gegründet haben und eine tolle neue Idee für ein Internetunternehmen hatten. Wie gründe ich ein Unternehmen? Wie kriege ich jemanden, der mir Geld gibt? Aber da kommen wir gleich nochmal zu, weil das war ein starker, dominierender Punkt auf dieser Unkonferenz, der auch nicht unbedingt jedem gefallen hat. Zumindest mir ging das so. Wie war das bei euch? Hat euch das gestört? Also ich fand, es ging einen Tick zu weit.
Fand ich überhaupt nicht so. Also mir ging es nicht zu weit. Es hat mich aber auch nicht interessiert. Also ich habe kein Startup, aber was könnte typischer sein für Web 2.0 als ein Startup-Unternehmen? Also irgendwelche hoffnungsfrohen jungen Männer, die in kurzen Hosen vor dem Rechner sitzen und sich am Kopf kratzen und dann jemanden suchen, der ihnen ihre Idee finanziert. Das finde ich schon ganz, ganz, ganz typisch. Also die meisten Sachen, die wir jetzt so für Web 2.0 vereinnahmen werden, sind ja so entstanden. Insofern fand ich das okay. Und ich hatte genug andere Sachen, die ich in der Zeit machen konnte dann. Also es gab ja immer mehrere Sessions.
Aber ich fand, das ging schon damit los, dass die Leute sich vorgestellt haben und haben ihren Namen genannt und dann als erstes so ja Namen ihres Startup-Unternehmens. So, mir wäre lieber gewesen, sie hätten gesagt, wofür sie sich tatsächlich interessieren. Okay, na, offensichtlich war das bei denen dann vorherrschend mein Startup-Unternehmen.
Ja, die Leute haben wahrscheinlich den Kopf einfach voll damit, denke ich mal. Es waren ja auch zwei Geldgeber da. Also.
Ja, also es wurde davon gesprochen, dass zwei da waren. Also Patrick Breitenbach hat dann später geschrieben, irgendwie, die waren wieder ziemlich schnell weg. Also ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ich fände es auf der einen Seite irgendwie logisch, dass das passiert. Auf der anderen Seite ist seit ungefähr einem Jahr irgendwie eine, ich finde, relativ unsägliche und sehr dröge Diskussion in der Blogosphäre über Kommerzialisierung und dass dieses ganze Reinheitsgebot irgendwie drauf geht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die, die irgendwie alles, was irgendwie mit Kommerz zu tun hat, bejubeln. Also es ist ja nicht nur so, dass es eine kritische Masse gibt, sondern es gibt auch irgendwie die, die sagen irgendwie, das ist der einzig richtige Weg. Ich habe es erwartet, dass es auf dem Barcamp so passiert, dass relativ viele Startups da sind. Ich fand es auch ein bisschen, im ersten Moment ein bisschen penetrant, weil jeder hatte nicht nur sein Startup, sondern jeder hatte auch seinen Aufkleber dabei. Und das war so schon so ein bisschen, ich kam mir schon so ein bisschen komisch vor, ich habe auch kein Startup und ich habe keinen Aufkleber. Und fühlte mich schon so ein kleines bisschen ausgeschlossen und außerdem war ich glaube ich, doppelt so alt wie der Rest irgendwie der Anwesenden. Und man kam sich schon ein kleines bisschen seltsam vor, aber ich habe es nicht anders erwartet und fand es deswegen auch nicht, ich war ja nicht unangenehm überrascht. Mhm.
Ich hatte es auch erwartet, ich kenne das auch von Webmontagen schon so, dass das so ein bisschen in die Richtung geht. Ich finde das Spannungsfeld zwischen diesen ganzen sehr kommerziell denkenden Leuten und den Leuten, die Kommunikation und das Internet und an sich wichtig ist, gar nicht so schlecht. Das Spannungsfeld sorgt dafür, dass man sich gegenseitig irgendwie so auch Feedback geben kann. Ja. Nur ich habe das Gefühl, dass bei den Startup-Unternehmen gar nicht so viel Interesse daran herrscht, wie Leute ticken. Na, die reden zwar immer von Social Commerce und funktioniert virales Marketing, wie sind Rückkopplungseffekte mit dem Kunden und so. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass die ganzen Leute irgendwie die Grundlagen des Webs kennen, dass die Grundlagen des Internets kennen, dass sie einen Request for Comment kennen, wissen, wie man technische Standards einführt. Und ich fühle mich dann einfach mal gefordert, ganz einfach, weil ich sage so, sag mal, wenn du jetzt mit deinem Unternehmen eine tolle neue Erfindung gemacht hast, so, warum versuchst du nicht Monetarisierungsmechanismen zu finden, wo du irgendwie dich dran gut stoßen kannst, aber wo die Allgemeinheit auch was davon hat, sondern da geht es häufig irgendwie immer darum, so make money fast oder get rich fast oder und das finde ich so ein bisschen schade, weil die sind nicht so richtig aufnahmefähig oder stellen einem mal eine Frage, sondern die glucken so ein bisschen zusammen und das sind jetzt aber auch eher so persönliche Eindrücke.
Ja, aber das ist, glaube ich, ein ganz berechtigter Einwand. Ich denke, dass zum einen das verständlich ist, dass Leute, die mit Hochdruck an irgendwas arbeiten, dass die da nicht richtig raus können und dass der Druck, da irgendwie Geld mitzumachen natürlich oder Geld zu bekommen dafür auch hoch ist, ist verständlich. Sicherlich ist es schade, wenn Leute dann bei so einer Veranstaltung da aus der Rolle nicht raus können. Also das habe ich auch so gesehen. Also auch wenn man ein Startup macht, kann man zu Barcamp fahren und an was anderes denken. Das Zweite ist, dass natürlich, also reich werden kann man damit, glaube ich, nicht. Also wir waren zumindest nicht mit der Anwendung an sich. Reich werden kannst du mit dem Exit. Das habe ich mir also erklären lassen da von jemandem, der es wissen muss, nämlich von Sam Bassmann, der auch eine Session da angeboten hat. Also die Hoffnung ist anscheinend bei allen, dass sie dann irgendwann so groß werden von der Userzahl her, dass sie dann gekauft werden für ein paar Millionen. Also wie YouTube oder solche Geschichten.
Das heißt, die neue Blase, nachdem die alte Blase Ende der 90er gestorben ist, hat im Grunde nicht dazugelernt und denkt in Runden wie mache ich mir das Ganze zunutze und bleib authentisch, bleib bei meinen Kunden, sondern wie baue ich schnell eine Blase auf, um mein Unternehmen, um es dann abzustoßen.
Ja, du musst mal deinen Konten planen, damit du möglichst für die kriegst, und wenn die Plattform groß genug ist, dann hoffst du, dass Google oder sich jemand anderes für dich interessiert.
Also, obwohl, ich glaube sogar relativ am Anfang, das geht dann eher in Richtung Corporate Blogs, gab es auch zwei Ausnahmen, nämlich ein Tiefkühlwarenprodukt und eine Früchtesaftfirma, die auch als Sponsoren aufgetreten sind und die einfach sowohl mit diesem Sponsoring virales Marketing betrieben haben, nämlich für Leute aufgetreten sind in einem positiven Sinne und die das bestimmt auch weiter verbreiten. Ja. Und auf der anderen Seite mit diesem Corporate Blogging, für die Leute, die nicht wissen, Blogging, klar ist diese Journalfunktion, ich schreibe im Web eine täglich oder wöchentlich Einträge und beschreibe einfach, was um mich herum los ist, was da passiert. Und Corporate Blogging bedeutet dann einfach, ich mache das für mein Unternehmen, kommuniziere also darüber, über das Web mit meinem Kunden.
Und wichtig ist in der Regel natürlich, dass Leute das kommentieren können. Das heißt, ich kann das lesen und kann dann wie im Gästebuch früher direkt was dazu schreiben und jemand anders kann dann meinen Kommentar wieder kommentieren.
Genau. Und ein wichtiger Unterschied zwischen Corporate Blogging und privatem Blogging ist, Corporate Blogging verzichtet auf Katzenbilder.
Es sei denn, sie verkaufen Katzenfutter.
Interessant fand ich in dem Zusammenhang, dass gerade die beiden Leute, der eine ist wohl der Marketingchef von der Firma, die andere ist die Eigentümerin des Unternehmens, die beide Blogs haben, die in Deutschland sehr bekannt geworden sind, weil es die ersten derartigen Corporate Blogs waren, dass eigentlich die beiden relativ deutlich eingetreten sind, ohne dass sie es so genannt haben, für so Grundideen von Web 2.0, dass man halt ehrlich ist, dass man transparent bleibt, dass man zeitnah das macht, dass man nicht unbedingt ein Fernsehen mitverfolgt, was ich bei beiden glaubwürdig fand. Also die wollen natürlich ihre Produkte verkaufen, das ist ganz klar, weil das halt Firmen sind. Das mag ich auch nicht verdenken. Aber die haben beide eben unabhängig voneinander erzählt, dass eigentlich das nur läuft, wenn man das ganz transparent macht und auch mal Mut hat, dazu zu geben, dass man halt Mist gebaut hat, dass ein Produkt nicht so gut war, weil natürlich gerade die Beschwerden, die eben kommen, also das ist ja das, was eben eher kommt als, ach, das ist alles so toll, was ihr macht. Wenn man die eben aufnimmt und damit mit dem Ball einfach dann losrennt und damit spielt. Das fand ich ganz interessant,
also, dass gerade die das sagten. Das macht ja auch gerade eigentlich den Unterschied zu der Kommunikation von vorher, also von Web 1.0 aus. Nämlich nicht, dass man als Sender auftritt, der irgendwie seinen Kunden erzählt, wie toll man selber ist, sondern dass das mit Rückkanal funktioniert, dass die Kunden irgendwie auch krude Kritik äußern kann und man dadurch einfach nur dazu lernen kann. Mhm. Also es gibt ja ein Manifest zu dem Thema, das Cluetrain-Manifest, sehr lesenswert mit irgendwie 90 Thesen oder so, wo es einfach darum geht, dass Unternehmen häufig einfach gar nicht mitkriegen, was für Kommunikation über sie herrscht und man diese Kommunikation aufgreifen muss. Und die Kommunikation findet sowieso statt. Man muss sich eigentlich nur einklinken und die Rückkanäle irgendwie nutzen.
Kann ich sie lieber auf die eigene Internetseite holen. Dann muss ich nicht lange gucken.
Gut. Ein Kritikpunkt war ja noch, dass bei dem Barcamp hier in Hamburg mehr denn je als Sponsoren aufgetreten sind. Es gab irgendwie was zu trinken, es gab irgendwie Kaffee.
Es gab von mir keinerlei Kritik daran. Es gab lauter schöne Sachen völlig umsonst. Und also da habe ich schon andere Dinge erlebt, ehrlich gesagt.
Ja. Ich fand es auch nicht schlimm. Also sobald man nicht irgendwie sich T-Shirts anziehen muss, als homogene Masse auftreten muss.
Also es war ja auch vor allen Dingen so, irgendwie niemand war gezwungen, irgendwie zu dem Essen der Sponsoren zu gehen, die da in ihrem Bistro in der Innenstadt irgendwie geladen hatten. Niemand ist gezwungen, dann Kaffee zu trinken. Ich fand, die haben es auch relativ unaufdringlich gemacht. Die waren, glaube ich, unaufdringlicher als so manch kleiner Startupper, der da war.
Ja, das waren die Aufkleber, die waren ja nicht von den Sponsoren, die waren ausnahmslos von eigentlich Teilnehmern, die das
missbraucht. Also ich habe eine Situation mitgekriegt, wo einer der Anwesenden sich bei dem Essenssponsor bedanken wollte und dann rumfragte, wo ist denn der überhaupt irgendwie? Und das ganz schwer war, den Typen irgendwie zu kriegen, weil der irgendwo da mittendrin irgendwie mit den Leuten irgendwie am Reden und Tun und Machen war irgendwie. Und also die waren nicht die ganze Zeit da mit dem großen Schild irgendwie und wir sponsoren das jetzt. Ich möchte noch einen Punkt, den bei der Kritik, weil du gefragt hast, was nicht so gefallen hat, ist mir noch einer aufgefallen, das tun wir natürlich jetzt auch gerade. Die Kritiker waren eigentlich nicht vor Ort. Es waren die jungen Startupper da, es waren die Neugierigen da, aber es waren die Kritiker nicht da. Und ich hatte auch vorher in der Liste irgendwie ein paar Namen gelesen, von denen ich dachte, ey, das ist spannend, denen mal zu begegnen, mit denen mal ein Wort zu reden. Und die waren alle nicht da. Und das fand ich...
Bei welcher Kritik denn? Dem von vornherein? Oder die so Kommerzialisierung?
Diese Kommerzialisierungskritik, die im Moment so in der Blogosphäre irgendwie ganz massive Kreise zieht. Und da waren einige namhafte Blogger dabei, irgendwie, die standen ursprünglich auf der Liste, und bei denen hätte ich mich echt gefreut, weil ich glaube, vieles, was man von Blog zu Blog liest, ist aufgrund der geschriebenen Sprache ein ganz schwer verständliches Ding. Und es passieren, glaube ich, ganz viele unnötige Diskussionen, weil die Leute nicht von Angesicht zu Angesicht reden. Mhm. Und da sehe ich eigentlich so ein bisschen so eine vertane Chance, dass eben halt diejenigen, die also gerade jetzt im Moment sehr kritisch in dieser Werbung, Kommerzialisierungs- Web 2.0 Geschichte sind, oder auch an dieser Kritik irgendwie das Web 2.0 auf diesem User-Generated Content, also dass die Nutzer irgendwie sozusagen die Sachen produzieren, von denen anderen dann wieder partizipieren. Die Kritiker waren leider irgendwie nicht, also ich habe sie jedenfalls nicht gesehen. Ich war auch überrascht, dass es hinterher dann von Leuten, die anwesend waren, dann irgendwie halt die Kritik kam, von denen ich es gar nicht erwartet hätte. Hm.
Gut, jetzt sind wir eigentlich schon ganz tief in die Runde eingestiegen, was Kritik an Barcamp ging. Na, ich denke mal, wir machen noch mal eine Runde Musik und gehen danach eigentlich noch mal auf die ganzen Sessions, die wir besucht haben, ein, weil da sind eigentlich ganz spannende Inhalte. Here we go mit der Musik. Thank you.
So, ganz soft ausgefädelt, das war wieder Lars und Gunnar Hämmerling mit dem Titel Minirock. Die Tracks könnt ihr euch auch alle runterladen auf dreiton.net.
Genau. Ich würde gerne nochmal zurück an den Anfang. Was ich jetzt so, ich war ja nicht da, was ich jetzt so gehört hatte, war, irgendjemand publiziert sozusagen im Internet irgendwie, ich hätte Lust, eine Unkonferenz zu machen, also sozusagen selbstorganisierte Teilnehmerliste oder so. Und plötzlich sind 150 Leute vor der Tür. Da muss ja dazwischen irgendwie was erstmal passieren. Also so.
Das glaubst du nicht?
Nee, kein Stück. Nee, das glaube ich schon, aber ich glaube, ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn ich das jetzt sagen würde und dann.
Nein, da steckt natürlich viel Arbeit hinter. Also du musst ja einen Raum haben, also unter freiem Himmel findet es ja in der Regel nicht statt. Und also mir liegt es schon am Herzen auch mal zu sagen, dass es natürlich Leute gab, die das organisiert haben. Das waren, was ich darf man sie hier nennen, das waren einmal Sarah Weber von Sality, dann war es Oliver Berger von So ist das, Christine Stumm von, wie heißen die, Zweitgeist und Andreas Dittes von Dittes.info. Und die vier haben sich unheimlich viel Mühe gegeben, das dann zum Laufen zu bringen. Die haben die Räume organisiert, die haben die Sponsoren aufgerissen, die haben das Wiki eingestellt, das alles betreut und das alles angeschoben, also bis hin zu, dass sie halt in der Nacht vorher dann bis nachts die Stühle aufgestellt haben und in der Nacht nachher dann alles sauber gemacht haben wieder. Also das finde ich...
Klar, für die Infrastruktur müssen sich immer Leute finden, aber grundsätzlich ist das eher so, dass tatsächlich jemand sagt, so lass uns ein Barcamp machen und der Rest findet über Vernetzung statt.
Und zwar auch ziemlich plötzlich. Also ich habe die Ankündigung für den Hamburger, fürs Hamburger Barcamp, glaube ich, im Januar oder im Februar das erste Mal im Netz gesehen. Und da war noch gar nichts, da war der Rohbau des Wikis irgendwie, glaube ich, schon da. Und das war es auch schon. Mhm. Und dann ist es tatsächlich so, dass erstmal gefragt wird, so in die Runde quasi, wann, wie, wer hat Lust, wer hat Zeit irgendwie. Und dann gab es irgendeinen Punkt plötzlich, dann war die Liste auf. Und dann ging es auch sehr schnell. Also die 150 Leute, auf die sie die Teilnehmerliste ursprünglich begrenzt hatten, waren ja innerhalb von wenigen Tagen dann voll.
Es waren erst sogar 50. Das habe ich, das passierte mir nämlich, dann habe ich geguckt, ich hörte, oh, die Liste ist auf, dann guckte ich und dann war sie schon wieder zu, bei Platz 50 und dann war ich auf Platz 20 der Warteliste, wo ich dachte, na super.
Achso, da gab es dann immer eine Begrenzung, oder?
Ja, genau, und die ist dann nachher auf 150 und dann auf 200 noch erhöht worden. Also,
genau, gab es eine Nachrückerliste, konntest du dich dann halt noch eintragen irgendwie und da rückten dann die Leute drüber nach und das ging wirklich ratzfatz.
Wobei ich an dieser Stelle mal sagen möchte, dass Leute, die sich in die Teilnehmerliste eintragen, um dann nicht zum Barcamp zu erscheinen, öffentlich gebrandmarkt gehören. Das finde ich,
zumindest nicht absagen. Wenn sie absagen, ist ja okay.
Dann
sie,
kann, ja, natürlich. Also,
wenn die Nachrückerliste dann zum Zuge kommt, ist ja, das ja okay.
Und ich meine, wir hatten ja auch schon mal Sendung über den Webmontag, was ja so ähnlich aufgebaut ist. Also jemals hört sich das ähnlich an. Ist das alles zur gleichen Zeit entstanden? Also sind das Grundideen oder ist das jetzt eine Weiterentwicklung? Also, oder ist das einfach ein anderer Begriff für das Gleiche?
Also ich glaube, letztendlich basiert es auf der gleichen Idee, nämlich Open Space, dass man irgendwie einen Freiraum schafft, wo Leute einfach zusammenkommen und dann ihre eigenen Ideen umsetzen, ohne dass das von vornherein irgendwie mit einer Infrastruktur irgendwie so festgelegt ist, dass man gar nicht mehr dort als Teil, nur noch als Konsument, sondern als Teilnehmer dort erscheinen kann. Also das ist, glaube ich, die Grundidee der ganzen Angelegenheit.
Also ist beides im Silicon Valley entstanden, ne? Also,
ja, vielleicht hat es auch irgendwelche Ursprünge bei den Hippies in den 70ern.
Wahrscheinlich.
Ja, also genau. Es gibt eine sehr schöne Zusammenfassung der Entstehungsgeschichte des Barcamps auf dem Blog, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, das ist franztu.de, also Franz und Tu wie T-U-O. Und der hat die Geschichte des Barcamps ganz schön zusammengefasst. Die Idee ist, glaube ich, irgendwie in San Francisco entstanden, so mit diesen Friends of, ich weiß nicht mehr, wer es war, so ganz kleine persönliche Treffen und dann hat sich das so ganz schnell in den Staaten entwickelt. Dann ging es ganz schnell los, dass irgendwie weltweit plötzlich irgendwie hunderte von Camps irgendwie veranstaltet wurden und die Idee ist dann hier rübergeschwappt. Also ursprünglich aus einer kleinen Freundeskreisgruppe wohl und dann eben halt als Idee des Open Spaces mit bestimmten Grundregeln, die sind auch in diesem Franz-Tu-Blog ganz gut erklärt. Es gibt, glaube ich, irgendwie so 6-7 Grundregeln, die als Basis sozusagen funktionieren, um diese Geschichte zu entwickeln. Und alles andere drumherum ist tatsächlich sehr frei gestaltbar.
Ja, da gab es ja bei dem Berliner Barcamp, hatten wir, glaube ich, letztes Jahr schon mal kurz erzählt, die Geschichte, dass sich jemand drüber beschwert hat, mündlich irgendwie so, jetzt hier am Sonntag irgendwie um 9 Uhr aufstehen, geht ja gar nicht. Und wo jemand anders meint, wieso, hättest du auch im Wiki ändern können, wenn alle um 10 erschienen.
Und was ich schon jetzt interessant fand bei eurer Diskussion hier im ersten Teil der Sendung war, also im Webmontag fand ich die Themen sehr viel, was passiert technisch. Und technisch war jetzt überhaupt nichts zum Beispiel mehr. Ist das irgendwie abgegrast?
Wenig.
Also ist das jetzt irgendwie erstmal geklärt und gesättigt? Und jetzt geht es darum, wie man diese Techniken, die damals sozusagen irgendwie vor einem Jahr irgendwie groß diskutiert wurden, umsetzen kann? Also weil das fiel mir jetzt schon auf, dass das der Schwerpunkt anscheinend ganz anders lag. Also das war gar nicht mehr so wie vor einem Jahr, wo es darum ging, was kann man eigentlich Neues machen irgendwie.
Also ich fand, es gab schon ein paar technische Vorträge, aber da sich ja auch ein Großteil der Leute überhaupt gar nicht kennt, ist das nicht mal so, dass man da direkt ins tiefe Technische reingrätscht, sondern teilweise auch erstmal so ein bisschen schaut, so wie ist denn die Grundlage, wie weit kann man denn gehen. Das hat man ganz gut bei einem Vortrag über Webpräsenzen erlebt, wo der Vortragende Heiner erstmal so erzählt hat, ja, wenn man einen Webbrowser hat, dann kann man Reclaim the Web machen und wenn ich dann zu einer Website hinsurfe, dann wäre es doch eigentlich auch schön zu wissen, wer besucht die Website denn noch alles und wäre ja schön, wenn ich die dann als so kleine Figur, als Avatar sehen könnte, so, wo alle dachten so, ja, klar. Und warum da kam man dann von Höckchen auf Stöckchen und irgendwann stellte sich heraus, alle, die da waren, waren halt eh auch Jabber-Benutzer und kannten Jabber-Server und wo dann man auch ganz klar in die Tiefe gehen konnte und die Vor- und Nachteile von irgendwelchen bestimmten Jabber-Servern diskutiert hat und so, aber wo nicht von vornherein die Latte so hoch gesetzt wird. Ja, und ich fand gerade so ein Thema gar nicht so von einem Produkt aus zu starten, zu sagen, so ja, wir haben hier jetzt schon was entwickelt und wir sind Firma so und so, sondern ihr Firmenlogo abzukleben und zu sagen, so ja, wie ist das denn mit Reclaim the Web? Und wenn man eine Website betrachtet, gehört denen eigentlich jetzt das, was dargestellt wird? Oder kann man da nicht nochmal eine Ebene drüber legen, wo die einzelnen Benutzer die Besucher einer Website irgendwie nochmal miteinander interagieren können. Und wem gehört dann eigentlich die Kommunikation, die dann da stattfindet, wenn da jetzt eine Anzeige von irgendeinem Autohersteller ist und die Leute lästern dann über den Autohersteller ab. Darf man das? Wer kann da böse werden und so? Das fand ich eigentlich eine ganz lustige Diskussion, die darum entstanden ist. Und da ging es dann aber auch ganz schnell um technische Details. Bei anderen Vorträgen war das, glaube ich, anders. Da hat man so teilweise auch über eine halbe Stunde lang immer wieder die gleichen Argumente vorgetragen und kam nicht so richtig voran, oder?
Kann ich nicht sagen. Ich hatte nur gute Sessions. Das Ungleichgewicht in den Themen, was vielleicht so aufkam, ist vielleicht nur ein Eindruck, der daran hängt, dass wir sehr über eine Sache gesprochen haben, die wir vielleicht nicht so gut fanden, nämlich dass viele Leute da waren, die Interesse daran haben, mit ihren Webgeschichten Geld zu verdienen. Ich empfand es als relativ ausgewogen eigentlich. Also es gab halt es gab solche Sachen, dann gab es technische Dinge, dann gab es das reichte von wie macht man Videoblogging in Second Life bis hin zu wie bloggt man richtig. Dann haben Leute Erfahrungsberichte gegeben und dann gab es eben auch so Geschichten auf der Metaebene, also Social Web, was ist denn das eigentlich und wohin geht es mit der Kommunikation, wobei ich denke, dass da der Gain-Faktor am höchsten war, nicht weil die Leute das nicht spannend finden, sondern ich denke, dass da tatsächlich der Sachverhalt schon so ist, dass auf jedem Barcamp wahrscheinlich 2 oder 3 genau so eine Diskussion schon stattgefunden haben in den letzten 2 Jahren und die Leute davon den Kanal voll haben. Also es waren ja auch Uni-Leute da, die welche Projekte da machen und dann nochmal Munition für ihre Theorien da haben wollen.
Welcher Vortrag hat dir am besten gefallen?
Am besten hat mir eigentlich die Blogging-Sachen gefallen. Also tatsächlich das, was ich vorhin erwähnte, Corporate Blogging, wo zwei, die das machen, eben erzählt haben, weil das fand ich interessant, weil ich persönlich in der Situation bin, dass ich versuche, den Leuten, die ich betreue als meine Kunden, dass sie die dazu bringen möchte, das zu machen, und die mal gar nicht wissen, wovon ich rede oder was das soll. Und ich das ganz gut fand, von Leuten zu hören, die das erfolgreich machen und damit glücklich sind. Und das setzte sich dann halt fort in der Session mit relativ bekannten Bloggern in Deutschland, also die dann auch erzählten, wie sie bloggen, warum sie bloggen und warum das vielleicht erfolgreich ist, was sie da machen. Und das waren exakt dieselben Antworten, die sie gaben auf die Frage, warum läuft das so gut? Und das war nämlich das Thema, dass sie alle sagten, also sowohl diese Firmenblogger als auch diese privaten Blogger, dass sie versuchen, authentisch zu sein. Also sich nicht überlegen, wie sie rüberkommen wollen, sondern einfach, also bis zum Extremfall, da sagt, ja, du musst reden, wie der Schnabel gewachsen ist. Und ob du nackt bloggst, das musst du sofort sagen, ist doch geil. Wir sind übrigens alle bekleidet hier.
Noch? Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Also Stefan ist nackt.
Sven, was war dein Lieblingsvortrag?
Am ersten Tag ein Thema, was mich eigentlich überhaupt weder betrifft noch wirklich interessiert, aber was ganz toll vorgetragen war, war Offshoring von Cem Basman. Das war einfach, der Typ ist ein guter Sprecher, der kann aus einem tollen Fundus von Erfahrung erzählen, erzählt einem auch keinen Scheiß und ist auch sehr offen in der Diskussion gewesen. Das fand ich super sympathisch. Und dann ist er nur auch ein bisschen von der Altersgrenze auch angenehm über dem gewesen, was irgendwie so im Schnitt irgendwie da war. Und ich fand das sehr gut, auf welche Diskussion er sich eingelassen hat und wie er reagiert hat. Den fand ich sehr spannend. Am zweiten Tag war es tatsächlich was...
Ja, Moment. Offshoring, worum ging es denn?
Achso, da ging es drum, man sagt ja, oder das Netz bietet ja die Möglichkeit, dass ich Projekte zum Beispiel nicht nur bei mir in der Firma mache, sondern dass ich zum Beispiel sage, ich gebe die Entwicklungsarbeit nach Indien oder nach China, suche mir da Programmierer. Und er hat eben halt das auf eine Größenordnung runtergerechnet, die nicht jetzt dieses typische Beispiel Indien-China, sondern er sagte irgendwie, er hat ein bisschen erzählt, wie das aussieht, wenn ich Sachen in den Ostblock gebe oder wenn ich Sachen nach Russland gebe oder in die Ukraine. Welche Probleme es dabei geben kann, welche Vorteile das hat, welche Nachteile das hat, auch konkret so an Projekten erklärt, was geht und was nicht geht oder was, wo er gute Erfahrungen und wo er schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und das war halt, wie gesagt, sehr spannend vorgetragen, nur ich selber habe keine Arbeit, die ich irgendwie nach Russland geben kann. Ich suche selber Arbeit, insofern war es thematisch nicht mein Ding, aber es war mein Lieblingsvortrag des Samstags. Der Sonntag, muss ich dir in einem Punkt widersprechen, Stefan, du hattest eben gesagt, so dass diese allgemeinen Metathemen eigentlich so durch sind, dass man nur noch gähnt. Am Sonntag war es nämlich ein Metathema, ein Corporate Podcast von dem Fabio von podcast.de. Der Vortrag an sich selbst von ihm fand ich auch nicht so spannend, was ich aber sehr, oder der war halt irgendwie, das wusste ich alles, aber die Diskussion, die hinterher entstand, die war sehr spannend und die war sehr gut. Und das war eigentlich genau, vor allen Dingen, man konnte auch ein bisschen sehen, wo es bei podcast.de hingeht. Irgendwie, er hat ein bisschen gezeigt, was nach dem Relaunch passieren wird. Und er war sehr offen für Ideen und es gab eine sehr schöne kontroverse Diskussion zum Thema, wie bringe ich Podcast dem Nutzer einfach näher.
Ja, meine beiden Lieblingsvorträge waren einmal Kommunikation im Wandel, wo mit dem Mann hast du dich, glaube ich, auch noch ein bisschen länger unterhalten. Ich weiß aber gerade seinen Namen nicht. Es war eigentlich auch eher eine Moderation und er betreut irgendwie ein Forum, Webforum und wollte mal wissen, wie die Twitterisierung der Kommunikation sich auswirkt.
Der und, dieses Autoforum macht.
Ja, genau.
Genau. Ich habe den Namen auch vergessen, aber der war super nett.
Ja, na, da ging es halt darum, dass die Kommunikation halt über die Jahre von Newsgroups, Usenet und Mailboxen und dann zwischenzeitlich Webforen jetzt in Richtung SMS und Twitter. Wer es nicht weiß, Twitter ist irgendwie sowas wie SMSen und Jabbern und Instant Messaging, also immer kürzere Kommunikation mit 125 Zeichen. Wie das so abläuft, wie sich da die Standards verändert haben, wie die Leute miteinander umgehen. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil ich auch dachte, ja, früher gab es wenigstens noch eine Etikette. Die Leute haben irgendwie bestimmte Formen der Kommunikation eingehalten, sind am Ball geblieben, haben sich lebhaft, aber wenigstens gestritten und miteinander auseinandergesetzt, und heute sind das eher so Kanäle von Informationsfitzelchen, die man abonniert oder auch lässt, und wo eher so Grüppchen, Clusterbildung von Kommunikation stattfindet. Und ja, das fand ich eigentlich eine ganz interessante Runde, wo dann auch das Für und Wider von Webforen, Leute mit so grafischen Signaturen, wo sie ihre ganzen Vorlieben aufführen und so dargestellt wurden. Und ja.
Da gibt es ja den Geekcode.
Ja, den Geekcode gab es nochmal bei den Newsgroups, ne?
Da gab es auch noch irgendwie den besonders beliebten Spruch, irgendwie trenn deine SIG ab. Das werde ich nie vergessen. Als ich das erste Mal ins Internet kam, kam ich in diese Newsgroups im Usenet irgendwie, und ich schrieb irgendwas da rein, weil ich dachte, ey toll, ich kann mit denen reden. Und ich kriege erstmal links und rechts irgendwie von 20 Leuten um die Ohren gehauen, trenn erstmal deine SIG vernünftig ab. Und dann war ich erstmal draußen aus dem Thema irgendwie, musste dann erstmal rausfinden, was ist denn das überhaupt? Das ging um irgendwie Strichchen machen, irgendwie so eine Linie und dann irgendwie darunter was zu schreiben irgendwie, aber das hat mir natürlich auch keiner erklärt.
Das ist natürlich auch schlecht dann.
Aber dadurch, dass man halt erstmal so bestimmte Verhaltensregeln lernen musste, war halt auch so eine gewisse Hürde da, die man erstmal nehmen musste, um mit anderen zu kommunizieren, und wo man erstmal reinkommen musste. Und ich glaube, heute so die Kommunikation, da wirft man sich dann häufiger immer eher so Fetzen hin.
Ja, aber man muss auch fairerweise sagen, dass viele Newsgroups, Gruppen wirklich Diskussionen von Hausmeister zu Hausmeister waren. Also die irgendwie die Regeln streng irgendwie nach dem Reinheitsgebot gelebt haben irgendwie, und alle, die von außen kamen und vielleicht hätten auch Input liefern können, gleich abgeblockt wurden. Also es war früher auch nicht alles so toll, wie es heute auch nicht ist.
Hä? Ja, aber das ist eher so eine alte Säcke eine Fragestellung, oder? Früher
war alles besser. Ich bin 43, ich darf das.
Ja, in die Richtung gehen wir auch schon. Wollen wir noch mal eine Runde Musik machen, dann geht es gleich weiter? Gut, hier ist der Nerd Alert. Wir berichten vom Barcamp in Hamburg und jetzt kommt Musik.